Es gibt mehrere historische Quellen, die davon berichten, von einer Bestattung berichten, von einem Fürsten Mu von Qin, der im Jahre 621 vor Christus in dessen Grab mehrere lebende Männer, also zum Zeitpunkt der Bestattung, mitbegraben wurden. Dabei handelt es sich wohl nicht um einen Einzelfall, denn es gibt mehrere Belege eben aus späterer Zeit auch noch, die eben für eine derartige Lebendbestattung sich finden lassen. Die Mascha hat es ja schon erzählt eben, dass das dann verboten wurde, aber aus früheren Zeiten kennt man das eben noch. Wir haben jetzt eben gerade die schöne Führung gehabt durch das Grab oder den Grabkomplex haben wir kennengelernt von Qin Shi Huangdi, dem ersten Kaiser von China. Das ist auch wohl das bekannteste Grab, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die bekannteste Grabanlage, die sich eben aus China finden lässt und die weltweit im Prinzip bekannt ist. Mit seiner Terrakotta-Armee hat er eben einzigartige Einblicke geben können in das Denken und auch in die Grabkultur der damaligen Zeit. Ich beziehe mich jetzt ein bisschen auf die nachfolgende Dynastie der Han, weil aus dieser Zeit sind uns sehr viele Gräber bekannt. Es wurden sehr viele gefunden, bislang über 10.000 Gräber, die ausgewertet werden konnten, sodass man mit deren Hilfe einen Überblick über die ganze Grabkultur, vor allem eben der Han-Dynastie, sich schaffen konnte und eben das alles nochmal die Zeit widerspiegelt und zeigt, wie sich auch das alles verändert hat. Also es hat natürlich in den Zeiten davor sich alles ein bisschen entwickelt, dann in der Han-Zeit hat sich's sehr weit entwickelt und da haben wir auch sehr viele Belege dafür. Deswegen habe ich die jetzt ein bisschen als Anhaltspunkt genommen. Je nachdem, wenn wir noch Zeit haben, kann ich dazu dann auch ein paar Bilder zeigen zu den einzelnen Grabformen. Aber ich mache jetzt erstmal das, damit man sich was vorstellen kann. Langsamer sprechen. Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem. Ich rede immer ein bisschen zu schnell. Gerne. Anhand von chinesischen Ausgrabungsberichten kann man diese Entwicklung nachzeichnen. Allerdings sind in den chinesischen Grabungsberichten unterschiedliche Terminologien verwendet worden oder werden immer noch verwendet, chinesische Terminologien, sodass man keine verbindliche Typologisierung machen kann. Es gibt nichts Einheitliches, es gibt keine Auflistung von Grabtypen, sodass man eine deutsche Entsprechung oder auch eine englische Entsprechung dafür finden könnte. Das macht es ein bisschen schwierig, gerade bei Übersetzungen. Einige von Ihnen oder von euch wissen das ja auch, wenn man versucht, Grabungstexte zu übersetzen, dass es schwierig ist, teilweise da das entsprechende deutsche Äquivalent zu finden oder auch das englische. Gut, dann gehe ich weiter zur Entwicklung. Parallel zu einer politischen Entwicklung vollzieht sich in der Han-Zeit eben eine Veränderung auch im geistigen Leben. Und dies wird vor allem eben in der Grabkultur bzw. im Totenkult spürbar. Man geht davon aus, dass es eine Zweiteilung der Seele gibt. Das heißt, der eine Teil, der leichtere, himmlische Teil, geht zu den Geistern, steigt auf und der andere irdische Teil verweilt in der Nähe des Grabes und profitiert von den Beigaben. Deshalb werden auch die Beigaben in der Han-Dynastie wichtiger. Auch das haben wir schon teilweise gehört. Lack ist sehr, sehr wichtig in der Han-Dynastie als Beigaben, sehr, sehr wertvoll vor allem auch und übertrifft im Prinzip alles andere. Während wir in den vorherigen Dynastien, in der Shang- und Zhou-Zeit, vor allem Bronze haben, ist es dann in der Han-Zeit eben Lack. Aus diesem Grund werden die Gräber mit allerlei Beigaben eben ausgestattet, nicht allein aus gutem Willen, sondern vor allem, um sich eben vor dem Zorn der Geister zu schützen. Also weil man eben davon ausgeht, dass wenn die Seele da bleibt, dann muss man der auch Gutes tun. Nicht nur im Bereich eben der Beigaben kommt es zu Veränderungen, sondern vor allem auch in Bezug zum Grabbau. Während man eben in der früheren Han, wir haben das auch schon gehört, es gibt immer eine Teilung oder in der Regel eine Teilung der Dynastien in westlich und östlich ganz oft, eben in der Zhou-Dynastie haben wir das auch, das hat immer was mit der Verlegung der Hauptstadt zu tun. Auch in der Han-Zeit gibt es eben, in der westlichen Han-Zeit, der frühen westlichen Han-Zeit, gibt es vorwiegend rechteckige Gräber mit einfachen Holzsärgen und später, in der späteren westlichen Han-Zeit, entwickeln sich dann die Gräber zu größeren Grabkomplexen und auch Höhlenkammergräber kommen auf. Außerdem finden sich dann ab der östlichen Han-Dynastie auch schlichte Särge aus Holz und zu denen kommen dann Ziegelsteine-Särge dazu oder aus Stein. Die Gräber werden eben zu Grabkomplexen mit Wandmalereien oder Steinreliefs und vor allem in Sichuan findet man bemalte Ziegel in den Gräbern an den Wänden und auch Felsengräber. Das heißt also, aus den einfachen, senkrecht angelegten Grabschächten, die man von früher noch kannte, werden horizontale Mehrkammergräber, um aufs Einfache runterzubrechen, und dann eben auch diese unterirdischen Paläste, also riesige Grabkomplexe unterirdisch angelegt. Man hat dann auch aus der Zeit von Kaiser Wudi, der ungefähr 140 bis 87 vor Christus regiert hat, finden sich Gräber, in denen dann auch Ehepaare miteinander bestattet werden. Also man findet Gräber eben, wo man auch weiß, dass die beiden zusammengehört haben. Das kann man wieder daraus ableiten von den Grabbeigaben, dass man Inschriften gefunden hat auf den Beigaben oder natürlich auch aus anderen schriftlichen Quellen. Also es ist ganz wichtig, so dieser Zusammenhang zwischen Grab, also Grabkomplex, was ist das für ein Grab, und den Beigaben. Die Beigaben können uns immer Aufschluss darauf geben, worum es eben hier in dem Grab geht. Genau, das war eigentlich so, jetzt muss ich mal nach der Zeit fragen. Es gibt noch ein bisschen Zeit. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, also ich gehe da jetzt gar nicht so sehr ins Detail vielleicht, was es noch alles gibt. Also nur um kurz das vielleicht zu sagen, es gibt mehrere Kammern eben, und dann gibt es auch Gräber mit mehreren Särgen. Also es gibt innere Särge und äußere Särge aus Holz. Dann teilweise werden die auch mit Lacküberzug versehen, also sind auch sehr schön. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, das Grab von Ma Wang Dui. Da hat man nicht nur sehr viele Lackbeigaben gefunden, also Teller oder Schalen, sondern der Sarg selber war quasi aus Lack. Jetzt ist das immer so ein bisschen schwer vorstellbar, finde ich. Wenn man Lack hört, dann denkt man bei uns immer so an Lack, den man halt so zum Lackieren benutzt. Aber die Beigaben selber waren natürlich auch flüssig, aber die Herstellung von den Gefäßen war irrsinnig schwierig. Man musste mehrere Lackschichten, die nacheinander dann trocknen mussten, herstellen. Und es hat sehr, sehr lange alles gedauert. Deswegen sind die auch so wertvoll. Also wir haben zwar in China den Vorteil, dass wir Lackbäume haben und die Gewinnung relativ einfach ist, aber das Problem ist eben, dass die Herstellung der Gefäße oder der Beigaben an sich eben sehr, sehr komplex und schwierig ist. Und dann haben wir, wenn man sowas dann ausgräbt als Archäologen, immer das Problem, dass wenn das nicht richtig konserviert wird, dass es ja sofort zusammenschrumpelt. Also es muss eigentlich quasi nach dem Ausgraben sofort eingelegt werden, sodass es nicht in sich zusammenschrumpelt. Genau. Neben diesen größeren Grabkomplexen, die sich entwickeln, gibt es natürlich auch, wie in jeder Zeit, Gräber von Gefangenen oder Arbeitern, nur um das mal daneben zu stellen, weil wir sprechen natürlich jetzt immer von den großen Gräbern, das sind die, mit denen wir uns befassen, aber genauso gibt es auch Gräber eben von einfacheren Leuten, die jetzt eben keine Adeligen waren. Man hat da in Hunan eine Fläche von etwa 50.000 Quadratmetern ausgegraben und 500 Gräber gefunden, die einzeln circa 2 Meter lang und 1,5 Meter breit sind und 1 Meter tief und aus dem Jahr 107 bis 121 nach Christus etwa stammen. Hätte ich nachher noch eben ein Bild dazu. Das sieht man dann ganz, ganz schön. Die sind eben so aneinandergereiht im Vergleich eben zu den anderen Gräbern, die man findet. Also um es kurz zusammenzufassen, was passiert eben in der Han-Zeit? Das Bedürfnis nach der Zugänglichkeit des Grabes wird eben größer, deswegen sind das ganze Komplexe, die man auch betreten kann. Es gibt teilweise Rampen, dass man runtergehen kann. Man kann wirklich die Gräber begehen richtig. Das gab es vorher nicht, außer jetzt eben bei Qin Shi Huangdi, wobei da sprechen wir ja nicht über das Grab an sich, sondern eben um die Beigabengruben. Es gibt auch in der Han-Zeit dann extra Kammern nur für die Beigaben, wo man also nicht nur einfach jemanden bestattet hat, sondern man schafft ganze Gräber, wo dann noch einzelne Kammern sind, wo nur Beigaben zu finden sind. In der Han-Zeit findet dann die Mehrkammergräber einen Höhepunkt. Es werden mehrere Personen miteinander im Grab begraben, also ganze Familien. Und es gibt sehr viele verschiedene Formen und Varianten. Also ich kann jetzt eben, wenn wir die Zeit noch haben, gerne Bilder zeigen. Ich hoffe, dass ich die da drauf finde jetzt. Ich hoffe nämlich, dass ich die da drauf. Ich habe nämlich vorhin das eigentlich rüber. Ich fürchte, dass ich den Ordner mit den Bildern nicht da drauf habe. Also ich habe das andere drauf. Ich hatte meinen Laptop mitgenommen, Mama. Also ich kann leider doch keine Bilder zeigen. Es tut mir leid, weil ich es nicht rübergeschoben habe auf den USB-Stick. Tut mir leid, also Bilder doch nicht, leider. Aber vielleicht können Sie sich auch so vorstellen. Ich kann es aufzeichnen. Ja, dann war es das. Das Aufzeichnen, ja. Zumindest für ein paar.
Vielen Dank, Rebecca, für die Einführung in die Grabkultur. Ich werde jetzt selbst das Wort übernehmen und ich werde tatsächlich eine große Menge Bilder zeigen. Wir werden uns wahrscheinlich gewissermaßen ergänzen, weil in meinem Vortrag geht es ebenfalls um die Gräber und die Beigabengruben. Ich möchte gerne zeigen, wie die Grabanlagen der Qin-Fürsten vor dem ersten Kaiser aussahen. Also wir sprechen oft darüber, dass der erste Kaiser von Qin die größte Grabanlage aller Zeiten für sich anlegen lassen. Aber wir brauchen einen Vergleich. Im Vergleich zu was war das wirklich das größte Grab? Inwiefern, wie größer war das als alles, was wir vor ihm in China hatten? Ja? Ich werde kurz einen Einblick in die Geschichte der Qin-Hauptstädte geben. Die Qin-Fürsten haben ihren Sitz insgesamt 9 Mal verlegt. Ich gehe dann auf diese historische Entwicklung kurz ein und stelle euch oder Ihnen, genau, ich glaube, wir sind hier alle per Du, einige Grabanlagen der Qin-Fürsten und Königin vor dem ersten Kaiser. Und danach fasse ich meine Beobachtungen zusammen. Auf dieser Karte sehen wir ungefähr das Gebiet des Qin-Reichs in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus. Die Qin haben hauptsächlich ein Gebiet unter ihrer Kontrolle gehabt, das auf Chinesisch als Land zwischen den Pässen bezeichnet ist. Auf dieser Karte kann man sehen, das ist eine, so wie etwa wie Schweizer Mittelland, das ist so ein Land zwischen den relativ hohen Bergketten. Dort kann man leben, in den berglichen Gebieten kann man nicht so gut leben. Deswegen haben die Qin-Fürsten sich hauptsächlich auf diese Ebene fokussiert. Und sie haben ihren Sitz mehrmals verlegt, zuerst von Norden nach Süden, danach immer wieder Richtung Osten, weil ihre politischen Interessen hauptsächlich im Osten lagen. Hier ist die Karte, die wir in unserem Katalog benutzen. Und ich möchte zuerst die bis heute früheste Grabanlage der Qin-Fürsten in der Provinz Gansu vorstellen. Das ist nicht der absolut erste Sitz der Qin-Fürsten, aber hier wurden sie im Jahr 770 von dem Zhou-König als Lehensfürsten belehnt. Diese Anlage heißt bei den Archäologen Dabuzi-Shan. Hier sehen wir auf dem Bild die Sicht auf den Berg Dabuzi aus dem Ort, wo die Fürstengräber angelegt wurden. Ihr seht, dass es eine sehr schöne Landschaft ist. Und die Wahl des Ortes ist auch gewissermaßen typisch. Das sehen wir auch bei den einigen späteren Grabanlagen, dass die Fürsten so versucht haben, in der Nähe eines Bergs sich bestatten zu lassen. Hier sehen wir eine archäologische Karte, die zeigt den Ort der größten Fürstengräber, also der größten Gräber, weil um diese großen Gräber herum befinden sich auch kleinere Gräber. Den Status des Bestatteten erkennt man eben an der Größe des Grabs sowie an den Grabbeigaben. Neben den Fürstengräber gab es schon damals getrennte Beigabengruben. Also man hat nicht alle Beigaben in das Grab gegeben, sondern... Das war nicht ich. Könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr mich sonst gut hören? Oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, was das ist. Es tut mir leid. Ich habe mich nur bewegt. Aber ja, es ist. Das sind wahrscheinlich die Geister, die reagieren. Ja, denen gefällt etwas nicht. Also hier sehen wir ein Foto des Grabs Nummer 2 bei Dapuzishan. Und hier können wir auch die großen Angaben sehen. Dieser Grab war 15 Meter tief und hatte die Gesamtlänge von 88 Meter. Das war im Vergleich zu einem normalen Grab eines Normalsterblichen sehr viel, weil, wie die Rebecca jetzt bereits erwähnt hat, waren die normalen Gräber etwa 2 Meter lang, also so viel, wie es eben für die Bestattung braucht. Ja? Aber es gab dann unterschiedliche Größen. Es gab dann mittlere Gräber von etwa 5 Meter Länge, und die Fürstengräber unterscheiden sich ganz deutlich durch ihre Größe und auch dadurch, dass sie Zugangsrampen haben. Entsprechend der Anzahl der Zugangsrampen erkennt man auch den Status des Fürsten. Die Fürsten von Qin hatten um diese Zeit den Status der Herzöge, und als Herzöge durften sie Gräber mit 2 Zugangsrampen bauen. Neben diesen Fürstengräber befand sich eine große Beigabengrube mit Musikinstrumenten. Vielleicht schalten wir das Mikro einfach aus. Regula. Ich weiß jetzt gerade nicht, woher das kommt.
Das ist abgestellt.
Das ist abgestellt. Aha. Aber das, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Genau, in dieser Beigabengrube befanden sich Glocken und Klangsteine. Die Form dieser Glocke kommt vielen von euch bekannt vor. Die ist wirklich sehr ähnlich mit der Glocke, die wir in der Ausstellung haben. Aber unsere Glocke kommt aus einem anderen Ort, aus dem Ort, wo eine spätere Qing-Hauptstadt angelegt war, in der Entfernung von etwa so 200 Kilometer von dort. Aber diese Form war bereits damals auch in Gebrauch. Jetzt ziehen wir ein bisschen von Westen nach Osten um. Die Qin-Fürsten haben im 7. Jahrhundert ihre Hauptstadt verlegt, also mehrmals verlegt, und nach einigen Proben haben sie den Ort im modernen Kreis Fengxian ausgesucht, und in diesem Ort blieb ihre Residenz während der weiteren 300 Jahre. Hier ist wiederum eine Karte aus unserem Katalog. An dieser Karte können wir die Lage der Stadt Yuncheng sehen und die Lage der Fürstengräber. Die können wir das nicht ausstellen? Weiß jemand, wie man das ausmachen kann? Ja, danke, Susan. Ja. Also in diesem rot abgegrenzten Bereich befinden sich mehrere Grabanlagen. In jeder Grabanlage gibt es immer ein zentrales Grab und einige Nebenbestattungen. Und mit den orangenen Farbe sind Pferdegruben markiert. Die Pferdegruben gehören regelmäßig zu einem Fürstengrab. Auch bei den noch früheren Gräbern waren die Pferdegruben auch schon dabei. Der Gräber der Qin-Fürsten in der Nähe von Yuncheng wurde ausgegraben. Das passierte in den 70er Jahren. Die Grabung wurde nicht sorgfältig dokumentiert, und wie ihr an diesem Bild seht, steht das Grab immer noch unter dem freien Himmel. Das ist ein sehr großes Grab, aber es ist nicht das größte Grab in der gesamten Anlage. Rebecca hat Fürsten Mu von Qin erwähnt. Man vermutet, dass in einem anderen Grab dieser Fürst Mu begraben ist, der dafür berüchtigt ist, über 160 Menschenopfer in sein Grab mitzunehmen. Aber in dem Grab, das wir jetzt vor uns sehen, gab es auch zahlreiche mitbestattete Menschen. Das Grab ist noch größer als das erste Grab, das ich vorgestellt habe. Es ist 24 Meter tief und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man da an dem Rand steht und da runterschaut. Und es ist wirklich wie ein großes Gebäude. Ja. Und die Gesamtlänge des Grabs beträgt 300 Meter. So sieht es ungefähr das Innere dieser Grabschacht aus. In der Mitte befindet sich eine Grabkammer mit mehreren Unterteilungen. In einem Teil stand der Sarg, beziehungsweise eingeschächtelte Särge des Fürsten, und in anderen Kammern lagen die Grabbeigaben. Das Grab war sehr früh ausgeraubt, deswegen konnten die Archäologen nicht so viel bergen können. Genau. Und in diesen Särgen wurden die mitbestatteten Menschen gefunden. Jetzt machen wir noch einen Schritt Richtung die letzte Hauptstadt, Xianyang. In der Nähe von Xianyang befanden sich mehrere Grabanlagen der Qin-Fürsten. Hier im Norden wurden zwei Grabhügel gefunden, dann im Süden und schließlich im Osten in der Nähe des Bergs Li. Und das ist, wie wir wisst, unter dem Berg Li wurde ebenfalls auch der erste Kaiser von Qin begraben. Er war aber nicht der Erste, der sich überlegt hat, in der Nähe dieses Bergs sich bestatten zu lassen, weil dieser Berg Li der höchste Berg in der Gegend ist. Hier sehen wir die Grabanlage seiner Vorgänger. Das ist auch ein Bild aus dem Katalog, das man sich näher anschauen kann. Es sind kreuzförmige Gräber. Sie unterscheiden sich von den früheren Fürstengräbern durch ihre kreuzförmige Konstruktion. So ein Grab mit vier Zugangsrampen entspricht dem Status eines Königs. Und jedem Hauptgrab gehört nach wie vor eine Pferdegrube, und in der Nähe des Grabs befinden sich einige Nebenbestattungen. Das sind aber keine Menschenopfer, sondern die Menschen, die zu dem Fürsten nahe standen und in seiner Nähe später begraben werden durften. Ein weiteres königliches Grab wurde in der Nähe im Süden von Xi'an ausgegraben. Das ist Sheng He Yuan. Und wir haben in unserer Ausstellung einige Objekte aus diesem Grab. Dieses Grab ist ebenfalls kreuzförmig, was auf den königlichen Status des Bestatteten hinweist, aber das Grab ist wesentlich kleiner als andere kreuzförmige Gräber. Einige Archäologen behaupten, dass es möglicherweise das Grab der Großmutter des ersten Kaisers von Qin ist, weil Frauen eben so etwas kleinere Gräber mit etwas weniger Grabbeigaben hatten. So sieht das Grab innen aus, und da sind da einige Objekte aus diesem Grab in unserer Ausstellung. So, hier möchte ich meine Beobachtungen zusammenfassen. Die Grabanlagen der Qin-Herrscher wurden zunächst in der Nähe der Hauptstädte und später in einer Entfernung von der Hauptstädte angelegt. Bereits im 7. Jahrhundert etablierte sich die Größenordnung für die Konstruktion der Herrschergräber. Also wir sehen hier, dass bereits seit dem 7. Jahrhundert die Gräber in der Länge zu 300 Meter erreichen können. Bei dem ersten Kaiser waren das so ungefähr 350 Meter. Das ist etwas größer, aber es ist nicht so kein richtig riesengroßer Sprung nach vorne. Alle Herrschergräber hatten die Ost-West-Ausrichtung und das ist bei dem ersten Kaiser genauso. Herzogsgräber hatten 2 Zugangsrampen, Königsgräber 4 Zugangsrampen. Bei dem ersten Kaiser ist es aber anders. Der hat auch nur 2 Zugangsrampen. Menschenopfer bei der Herrscherbestattung waren bis Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus verbreitet. Und neben der Gräber befanden sich Pferdegruben, gegebenenfalls weitere Beigabengruben und Nebenbestattungen. Ich bin somit fertig. Vielen Dank. Jetzt möchte ich das zum Vortrag von Shin Müller überleiten. Sie möchte uns einiges über die Waffen im Qin-Reich erzählen. Hast du auch einen PowerPoint?
Danke. Ich habe eigentlich vorbereitet auf die Waffen der Terrakotta-Armee, weil vermutlich habe ich das missverstanden. Aber ich, im Prinzip ist es auch ziemlich ähnlich.
Doch, ich glaube, du hast es schon richtig. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig vorgestellt.
Geht das?
Ja, Moment.
Das ist ziemlich dick. Also soll ich einen anderen?
Moment. Ich glaube, das würde schon passen. Steffen, kannst du bitte?
Ich habe noch einen.
Nein, ich glaube, es ist ganz normal. So, danke schön. Was ist das?
Das ist für das.
Okay. Schiene, es hat geklappt. Du kannst kommen, ja. Es ist funktioniert.
Das ist meine. Entschuldigung. Okay.
So.
Ja, genau. Das? Genau. Danke schön. Danke.
Ich stelle das ein.
Okay. Ja, um das ein bisschen kürzer zu machen, weil ich glaube, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Also ich werde Sie zuerst mal, Ihnen zuerst mal einfach die Waffen, die in der Terrakotta-Armee Gruppen gefunden haben, nochmal ganz kurz vorstellen, obwohl sie eigentlich so sehr schön in der Ausstellung ausgestellt sind. Zunächst einmal die meisten Gruppen. Seit den 1970er Jahren, seit Anfang der Ausgaben, wurden über 40.000 Waffenstücke überwiegend aus der Gruppe 1 gegeben und dann natürlich auch zum kleineren Teil in Gruppe 2 und Gruppe 3, beziehungsweise Gruppe 3 wahrscheinlich gar keine. Das ist nur zur Erinnerung, wie die Gruppe 1 ausschaut und dann die Gruppe 2, das ist überwiegend eine Gruppe mit dem Waffentruppen und Reitertruppen. Insgesamt kann man die Waffen in Fernwaffen und Nahkampfwaffen aufteilen. Die Fernwaffen sind vertreten durch Bögen und Armbrüste sowie die Bolzen und Pfeilspitzen. Vertreten und dann die Nahkampfwaffen sind die Dolchaxte, Lanze, Hellebarden, dann noch eine große Lanze, sogenannte große Lanze, so ganz genau wie das ins Deutsch oder beziehungsweise in Englisch übertragen wird, weiß man nicht so ganz genau. Und natürlich Schwerte und dann noch eine Krummschwert, auf Chinesisch heißt wörtlich Hacken. Und da haben wir Rituale, Waffen, das sind die Streitkolben, das ist auch in der Ausstellung zu sehen. Und nur um zu zeigen, ganz schnell, wie die ausschauen. Die Armbrüste sind natürlich nur die Abzugsmechanismen erhalten geblieben. Und dann die Bolzen, Dolchaxt und Lanzen bzw. Schwert. Das war die am häufigsten gebrauchten Waffensorten in der überhaupt in der ganzen Zhangguo-Zeit. Manchmal wird Lanzen mit dem Dolchaxt zusammen kombiniert und das Ganze nennt man natürlich Hellebarde, so wie in westlichen Waffentechnologie. Und Dolchaxt ist hat eine Schneide, das so um die Ecke geht. Ja. Und genau, das zunächst mal noch ein paar Bilder. Streichkolben, das ist eigentlich im Prinzip gar keine richtige Waffe mehr, so eine Ritualwaffe. Und das oben auf der rechten Seite ist dieses zweischneidige Krummschwert. Und auf dem bildlichen Darstellung aus der Zhangguo-Zeit sieht man, die am häufigsten gebrauchten Waffen waren die Dolchaxe bzw. Hellebarde in Kombination mit Schwert, der sieht man an der Taille, ja, genau, oder Lanzen. Die Länge von solchen Waffen betragen entweder nach schriftlicher Überlieferung oder nach Sachfund betragen sie zwischen 3,5 Meter bis 2,8 Meter. Also 3,5 sind etwa so zweimal eines normale Menschengröße. Und dann eine Lanze wurde aus der Gruppe Nummer 1 vollständig ausgegraben mit den Stangen. Und das konnte man rekonstruieren. Diese spezielle Lanze hat eine Gesamtlänge von 2,8 Meter. Das sind, soweit dann sehen wir, die Waffen sind relativ ähnlich wie der zu der Zhangguo-Zeit. Und dann bei dem Gebrauch von Dolchaxe, Äxte ist ja so, die Dolchaxe es war die mächtigste Waffe überhaupt seit der Shang-Zeit, so 12. Jahrhundert vor Christus bis zu dieser Zeit. Und erst nach dem 3. Jahrhundert wurde diese Waffe allmählich ersetzt durch die anderen. Und man kann durch das Hauen oder durch das sozusagen eine Art Sensen den Kopf des Feindes abhauen. Also sehr, sehr, sehr effektiv. Okay. Und seit langem ist es natürlich schon bekannt, dass die Waffen der Qing-Dynastie nach Normen serienmäßig produziert wurden. Und das ist natürlich auch eindeutig klar für die Tong-Armee. Und auf diese, man sieht, woran erkennt man das? Erstens durch diese genaue, diese genaue Montierung da, zueinander auf den Teile, die ganz genau zueinander gut passen und dann auch durch die Inschrift auf dem Waffen. Solche Inschriften kennzeichnen die Kontrolle durch die staatlichen Behörden. Genau. Und außerdem, um die Einsatzfähigkeit der Waffen zu garantieren, da hat man spezielle Gussmethode entwickelt für die Schneide. Verwendet man mehr Zinkanteile als für die Klinge, sodass die Schneide sehr hart und scharf werden und wenn die Klinge etwas weicher, etwas flexibel, aber dann trotzdem stark bleibt. Und dann außerdem auf diesen zwei Stangenwaffen, das ist diese sogenannte große Lanze, findet man die Inschrift, die eindeutig darauf hinweist, dass von einer staatlichen Behörde kontrolliert wurde. Ein sehr interessantes Phänomen war das, dass bei den Abzugsmechanismen von Armbrüste wurden wahrscheinlich schon nicht von dem Staatsarsenal in großer Menge produziert, sondern das wird auftragsweise also an den kleinen Betriebe vergeben und dann die Abschussmechanismen und Pfeile wurden von solchen kleinen Betrieben in großem Maße hergestellt, während solche Stichwaffen aus dem staatlichen Produktion stammen. Wenn wir mal anschauen, wie die Waffen verteilt sind, wir wissen, dass die Waffen wurden zwar schon sehr wahrscheinlich schon gleich nach der Fertigstellung der Grabanlage, kurz nach dem Untergang der Dynastie schon geplündert, in Brand gesetzt, aber trotzdem sind sehr viele Waffen übrig geblieben. Und jemand hat sich die Mühe gemacht, die Waffenfunde zu kartieren. Und zunächst mal schauen wir, wie die Soldaten verteilt sind. Also die braunen Punkte sind die unbewaffneten Schützen. Und die gelben sind die, ungepanzerte Schützen, Entschuldigung. Und die gelben Punkte sind die gepanzerte Schützen, das wissen wir alle schon. Das ist sehr, sehr gut auch in der Ausstellung geklärt. Und wenn Sie das bitte im Kopf behalten, jetzt sehen wir die Waffenfunde an. Die schwarzen Punkte sind die Bolzenfunde. Und dann die rote Punkte sind die Abzugsmechanismen. Das zeichnet auch schon, dass die außen die Flanken und Vorhut, das sind alle mit dem Armbrust bewaffnet. Nur in der Innenseite geht es erstmalig los mit dem Stangenwaffen. Und dann eigentlich, normalerweise müsste man erwartet eigentlich, die Soldaten mit Stangenwaffen müssen normalerweise mit Schwert auch zusammen, also die beiden Waffen müssen zusammen vorkommen, aber in diesem Fall ist es nicht. Also das stellt sich in die Frage, was wurde geklaut damals bei der Plünderung? Und wie viel Zeit habe ich? Ja gut, auf jeden Fall, das ist vielleicht eine relativ normale Taktik für die damals, wenn das überhaupt eine Kampfaufstellung darstellt, dass praktisch man in erster Linie zuerst mal mit Bolzen und mit Pfeile dem Feind zuerst mal ihre gegenseitige Formation zuerst mal zerstören und dann marschiert man mit dem Streitwagen, das sind die Kästchen, gefolgt mit den Lanzenhalter und das sind die Sturmtruppen. Und das gilt auch für die Gruppe Nummer 2. Zunächst wird mit Pfeil und Bogen den Feind niederschießen und dann Sturmbahn mit Pferden, mit Reitern. Und dann der letzte Punkt zu den Waffen, das gehört eh zu der Rüstung von den Zinssoldaten. Wir haben insgesamt maximal wahrscheinlich nur 200 Reiter. Also es ist im Gesamtkonzept von über 7000 Fußsoldaten, hat diese 200 Reiter eigentlich als ziemlich kleiner Anteil. Also der Reitertruppe hat anscheinend, wenn das repräsentativ ist überhaupt für die Zinsarmee, dann ist die Reiter keine richtige wichtige Streitmacht in der Zins- oder Zinsarmee. Außerdem die Reiter, wie wir sehen, hat diesen Sattel verwendet. Dieser Sattel war eine Übernahme von den Nomaden von dem 5. bis 3. Jahrhundert. Zwei sind von dem gleichen Bautyp. Das ist ein Fund aus aus dem heutigen Turkan datiert auf 5. Jahrhundert bis, ja, ganz genau kann man nicht datieren, aber 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus aus der sogenannten Shonu-Kultur. Nochmal ein ähnlicher Sattel wurde auch in der Pazyrik gefunden. Und solchen Hartsattel kann man zwar schon reiten, aber die waren nicht bequem. Außerdem, die bieten auch keinen sicheren Sitz. Das heißt, wer nicht geübt ist, kann auf diesen Sattel nicht mit beiden Händen Waffen hantieren. Der muss mit einer Hand den Zügel halten und dann die andere Hand kann er einigermaßen irgendwie mit einem Messer irgendwie gegen Feind kämpfen, aber der kann nicht auf diesen Sattel mit beiden Händen schießen. Das ist für die Chinesen eigentlich, für damalige Chinesen eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen stellt sich die Frage, wie mächtig die chinesische Reiter waren. Okay, das war das Ende. Vielen Dank.
Vielen Dank, Shin. Und jetzt überleite ich das Wort an Anna Hagdorn aus dem Bernischen Historischen Museum. So, hast du da eine? Genau. Das. Ich kann für dich draufladen, du kannst schon anfangen. Oder?
Ja, das glaube ich, ist chaotisch. Ich brauche noch einen kleinen Moment. Das ist schön, dass gar nichts drauf ist. Das gibt's nicht. Müsste eigentlich proppenvoll sein mit Dokumenten. Da kommt das Proppenvolle. Ich werde einen ganz kurzen Beitrag zum Schreiben mit Tusche auf Holz und Bambus im alten China leisten. Vorab möchte ich einfach damit beginnen, mit was hat man eigentlich im alten China geschrieben und mit was schreibt man traditionell eigentlich heute auch noch in China. Man braucht die vier Kostbarkeiten, beziehungsweise im alten China die abgewandelten vier Kostbarkeiten des Gelehrtenzimmers. Man braucht also einen Pinsel, man braucht Tusche, man braucht einen Reibstein. Heute würde man von Papier sprechen. Damals schrieb man eben noch nicht auf Papier, sondern auf Holz- und Bambusstreifen. Zu den einzelnen Utensilien möchte ich doch noch ein paar Worte sagen. Die Pinsel sind in China rund. Das heißt, sie haben eine Pinselspitze, deren Haare rund angeordnet sind. In der Mitte entsteht ein Hohlraum. Und dieser Hohlraum funktioniert eigentlich ähnlich wie eine Tintenpatrone. Man kann dort Tusche speichern und so fließt die Tusche beim Schreiben langsam aus und man kann eben nicht nur ein Schriftzeichen schreiben, sondern mehrere hintereinander. Wenn man sich Schriftbilder anschaut, sieht man eigentlich auch immer ganz gut die Stellen, an denen Tusche neu aufgenommen wurde. Dort ist die Tusche sehr dicht und intensiv und die Zeichen dünnen dann im Laufe des Schreibens etwas aus. Man sieht dann weiße Linien häufig in der Schrift, was kein Manko an sich ist, sondern auch ästhetische Werte hat. Aber man sieht eben, da muss man langsam dann die Tusche wieder aufladen. Tusche selbst ist eben auch sehr speziell im alten China und heute. Tusche besteht eigentlich hauptsächlich aus zwei Komponenten, aus Ruß und aus Leim. Der Ruß wird gewonnen durch das Verbrennen von Ölen oder von Holz. Das heißt, man hat einen Ofen und in diesem Ofen setzt sich dann beim Verbrennen der Ruß ab, wird dann feinsäuberlich ausgekehrt mit einer Feder, gemischt mit Leim. Und das Spezielle an der chinesischen Tusche oder an der Tusche generell in Ostasien ist, dass sie nicht flüssig gelagert wird, sondern gepresst wird in Tuschestücken. Und um diese Tuschestücke wieder flüssig machen zu können, braucht es eben den Reibstein, ein Stück Stein. Ganz klar, es kann ein richtiger Stein sein, es kann aber auch Bronze sein, es könnte aber auch Keramik sein. In diesem Stein gibt man ein bisschen Wasser drauf und im Wasser reibt man dann das Tuschestück. Und je nachdem, wie intensiv ich reibe, wie lange ich reibe, bekomme ich eine ganz wässrige Tusche. Das ist dann der Fall, wenn ich kurz gerieben habe. Wenn ich lang reibe, wird immer mehr Ruß und Leim gelöst und die Tusche wird, dieses Tuschewasser wird immer dicker. Das heißt, wenn ich ganz, ganz lange reibe, dann habe ich eigentlich eine sehr zähflüssige, ölige Masse, mit der ich eigentlich auch nicht mehr schreiben kann. So entsteht eigentlich die Tusche. Und dann brauchen wir natürlich noch das Schreibmaterial selbst, worauf man schreibt, eben nach 200 nach Christus hauptsächlich Papier. In der Zeit, in der wir uns jetzt gerade bewegen, unter dem ersten Kaiser, schrieb man eben hauptsächlich auf Holz- oder Bambusstreifen. Und hier unten sieht man eben auch ein Beispiel dafür, auch aus dem Katalog genommen. Das ist ein Stück Holz, auf dem Redewendung, standardisierte Redewendung niedergeschrieben wurden. Typisch für die chinesische Schriftanordnung ist, dass man von oben nach unten geschrieben hat. Und woher kommt das? Überlegen wir uns, Bambusstreifen gewinnt man dadurch, dass man einen Bambus der Länge nach spaltet, er ist ja innen hohl. Dadurch entstehen sehr lange Streifen. Man kann maximal zwei Zeichen nebeneinander schreiben, meistens schreibt man nur eins nebeneinander. Und so, wenn man einen längeren Text hat, muss man mehrere Streifen aneinander ketten. Und dadurch entstand diese Schreibweise von oben nach unten. Zur damaligen Zeit sind unterschiedliche Schrifttypen bereits bekannt. Ich habe hier auch mich einfach am Katalog orientiert, ein Exemplar daraus genommen. Wir kennen die Siegelschrift. Charakteristisch für die Siegelschrift ist, dass alle Linien im Duktus mehr oder weniger gleich dick sind. Also es gibt keine dickeren und dünneren Stellen, sehr aufwendig im Herstellen. Und wenn man sich die Enden, die Strichenden anschaut, sind auch alle abgerundet. Und die Form generell dieser Schrift ist, dieser Schriftzeichen ist länglich gezogen, als wäre ein aufrecht stehendes Rechteck. Daneben wird die Kanzleischrift verwendet. Die Kanzleischrift im Schriftbild ist etwas anders. Die Schriftzeichen sind gedrängter. Sie nehmen schon fast die Form eines Quadrates an. Das ist auch das gedachte Quadrat, in dem wir heute ja noch Regelschrift lernen als Sinologen oder Chinesisch Lernende. Und die einzelnen Striche, Linien variieren je nachdem in der Stärke. Also es gibt dickere und dünnere Striche. Die Kanzleischrift wurde hauptsächlich verwendet für offizielle Schreiben. Die Siegelschrift hingegen, weil sie aufwendiger war in der Anfertigung, auf offiziellen Dokumenten bzw. auch auf Stelen in Schriften. Und heute findet man die Siegelschrift eigentlich nur noch auf Siegeln. Und man sieht es auch in der Ausstellung, gibt es auch ein Siegel, dort findet sich auch die Siegelschrift. Und als vereinfachtes Schriftzeichen findet man auch in der damaligen Zeit schon die Schnellschrift, hauptsächlich auf Alltagsgegenständen. Und wer vorhin sich die Objekte aufmerksam angesehen hat, man sieht zum Beispiel auf den Scherben in der Vitrine, wo es um die Zwangsarbeiter geht, dass dort vereinfachte Schriftzeichen verwendet wurden. Weshalb bin ich überhaupt dazu gekommen, mich nochmal mit der Schrift auseinanderzusetzen? Wir haben in der Ausstellung auch einen Vertreter der Beamten unter den Terrakotta-Figuren. Es wurde eben neben den Terrakotta-Kriegern und Pferden eine Grube mit 12 Beamten gefunden. Und was machen Beamte den ganzen Tag? Natürlich schreiben. Und unser Beamter schreibt auch, sagt man zumindest. Man, die Archäologen in China, den Forschungsberichten entsprechend, haben zwei Objekte, die an der rechten Körperhälfte am Gürtel hängen, dahingehend gedeutet, dass es sich hierbei um ein Messer und um einen Schleifstein handeln soll. Weshalb braucht man Messer und Schleifstein zum Schreiben? Messer macht nur dann Sinn, wenn man sich nochmal überlegt, wie funktioniert Tusche überhaupt? Tusche ist Leim und Leim dringt nicht in Holz und Bambus ein, bleibt sozusagen als Extraschicht oben auf der Oberfläche stehen. Mit dem Messer wiederum kann man fehlerhafte Zeichen abkratzen bzw. Flächen, Texte, die man nicht mehr braucht, komplett ausradieren, wie auf einer Schieferntafel, wenn man mit einem Schwamm drüber geht. Also macht diese Deutung eigentlich relativ viel Sinn. Messer und Schleifstein. Wenn ich mir jetzt aber das Foto genau anschaue, frage ich mich, ist das ein Messer? Ist das ein Schleifstein? Ich habe große Probleme darin, weder das eine oder das andere zu sehen. Und habe mich jetzt einfach gefragt, was könnte es sein? Mein Fragezeichen wird größer, wenn ich mir eine weitere Figur aus unserer Sammlung anschaue. Musikant mit Messer, mit Schleifstein. Ich frage mich jetzt einfach, was ist der gemeinsame Nenner des Musikants und des Beamten, denn beide haben einen Beutel mit etwas am Gürtel. Und ich habe mir einfach vorgenommen, für die nächsten Monate, wenn ich Zeit finde, rauszufinden, was sich darin verbergen könnte. Vielleicht sind es Schreibutensilien, vielleicht auch nicht. Und damit bin ich schon fertig.
Vielen Dank, Anna, für die Einführung in die chinesische Schreibkultur. Und ich lade dann herzlich Anna Stecher ein. Sie hat auch einen Beitrag in unserem Katalog geschrieben und sie möchte heute etwas über den Umgang mit dem ersten Kaiser in Film und Theater sagen.
Ja, danke schön, liebe Mascha. Ja, und Entschuldigung, ich habe leider auch keine Präsentation, obwohl das natürlich jetzt bei Film und Theater sicher sehr schön aussehen würde, aber ich werde mich bemühen, das jetzt alles so bunt zu schildern, hoffentlich, dass Sie sich das dann auch vorstellen können und dann kann man sich die Bilder ja auch ansehen. Also die meisten dieser Bilder sind im Internet zu finden, weil es teilweise auch sehr, sehr berühmte Filme sind. Und damit komme ich auch schon zu meinem Thema. Als Mascha erzählt hat, dass sie eine Ausstellung plant über den ersten Kaiser von China, also über Qin Shi Huangdi, kam mir als jemand, der sich eben vor allem mit dem 20. Jahrhundert und mit Theater und Film, also das ist so mein Forschungsgebiet, beschäftigt, vor allem zunächst ein Film in den Sinn, und zwar der Film Hero von Zhang Yimou, den wahrscheinlich einige von Ihnen schon kennen, ein Film aus dem Jahr 2002 und wahrscheinlich also der bekannteste Film über den ersten Kaiser in Europa, wobei in der Schweiz kennt man wahrscheinlich die chinesische Mauer von Max Frisch auch ziemlich gut, also ein Theaterstück, in dem der erste Kaiser von China auch auftaucht. Und das ist nicht etwas, was eben nur in der Schweiz geschehen ist, oder auch bei Kafka gibt es zum Beispiel auch den ersten Kaiser in einer Geschichte, sondern eben auch in China. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, weil, wie ich mittlerweile gehört habe, war es so, dass es im alten China eigentlich verboten war, den Kaiser auf der Bühne darzustellen. Ich habe eben vor kurzem Colin McCarras, also einen namhaften chinesischen Theaterwissenschaftler, gesehen und ihn eben dazu befragt, weil eben das Thema ist, das mich jetzt gerade besonders interessiert, und er hat gemeint, er kennt eben kein einziges Stück, altes, traditionelles chinesisches Theaterstück, in dem dieser erste Kaiser von China auf der Bühne auftaucht. Das habe ich beim Katalog noch nicht gewusst, ist aber, glaube ich, ganz interessant, weil, ja, wie ich eben dann herausgefunden habe im Laufe da meiner kleinen Forschung, die eben eigentlich doch mal schon angestoßen wurde, gab es in den letzten Jahren und auch schon vor einigen Jahrzehnten sehr, sehr viele Stücke und auch Filme über diesen ersten Kaiser von China. Und dabei taucht er immer wieder als ganz andere Figur auf. Und einige dieser Qin Shi Huang-Figuren, die eigentlich alle ganz verschieden sind, möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Eben in diesem Film Hero von Zhang Yimou ist Qin Shi Huang, also meine Studenten, die teilweise hier sitzen, können mich gerne unterbrechen, weil wir machen auch gerade ein Seminar dazu. Ich sage jetzt nur das, wie ich es sehe, aber wir schauen die Filme ja auch alle gemeinsam und jeder hat da so seine eigenen Ideen dazu. Ich glaube, in diesem Film Hero von Zhang Yimou ist Qin Shi Huang, er ist von Chen Daoming gespielt, also ein recht berühmter Schauspieler, ist er eine sehr positive Figur, finde ich zumindest. Also er ist sehr stabil, er ist vom Anfang des Filmes bis zum Schluss immer sehr ruhig. Er befindet sich eben meistens im Zentrum seines Thronsaals und wir bekommen einen relativ ruhigen Eindruck von ihm. Und er hat einen Gegenspieler in diesem Film. Und der heißt im Film eigentlich eben Nameless, also er hat keinen Namen, der Namenlose, gespielt von Jet Li. Jet Li kennen vielleicht einige von Ihnen, also einer, der normalerweise eben nicht unbedingt historische Figuren spielt. Und dieser Namenlose ist jetzt nicht direkt eine historische Figur, aber nachempfunden Figuren, die es schon in alten Geschichtsbüchern gibt, eben in diesen Aufzeichnungen des Historikers von Sima Qian, die wir ja auch sehr schön in einem sehr schönen Exemplar gesehen haben. Und vor allem eben diesen Attentäterfiguren. Also es gibt in diesen Aufzeichnungen des Historikers eben sehr, sehr viele Attentäterfiguren. Und der berühmteste Attentäter, der auch in die Geschichte eingegangen ist, der Herr Jingke, hat eben versucht, ein Attentat auf diesen ersten Kaiser von China zu machen. 127, glaube ich. 227, was natürlich nicht gelungen ist, weil sonst wäre er ja nicht der erste Kaiser geworden. Also in einer Zeit, in der Qin Shi Huang noch nicht der erste Kaiser von China war, sondern noch im König Zhong von Qin. Und das ist ein sehr beliebtes Motiv, das auch in anderen Filmen vorkommt. Also ein Kaiser und eben ein Attentäter, der natürlich immer vergeblich versucht, ihn umzubringen. Also einmal in Hero von Zhang Yimou zum Beispiel. Wobei, was da eben das Interessante ist, ist, dass der Kaiser eigentlich immer gleich bleibt, aber der Attentäter im Laufe der Zeit seinen Plan, den ersten, den König Zhang von Qin zu ermorden, aufgibt. Also das ist, glaube ich, die Haupthandlung in diesem kurzen Film. Einige Jahre vorher gab es schon einen Film von Chiang Kai-shek, den kann man auch mit deutschen Untertiteln anschauen, der heißt Der Kaiser und sein Attentäter. Wir haben herausgefunden, dass die Übersetzung eigentlich falsch ist, weil der Moment, in dem Moment ja gar noch kein Kaiser ist, sondern in dem Augenblick ist er auch noch der König Zhang von Qin eigentlich und ist ein bisschen historischer als Hero von Zhang Yimou. Da kommt ihm wirklich dieser Herr Jin Ke vor, wie er schon in dem alten Geschichtsbuch von Sima Qian drinnen steht und versucht, also eigentlich wirklich sehr historisch, also wie es bei Sima Qian auch beschrieben ist, im Film ein Attentat auf diesen ersten Kaiser zu machen, was natürlich auch nicht gelingt, was auch historisch ist, nach Sima Qian. Und was an diesem Film eben so interessant ist, der wurde einige Jahre vor Hero gemacht, ist, dass der erste Kaiser eben so ein bisschen eine psychologische Dimension bekommt. Das ist natürlich etwas, was in den Geschichtsbüchern nicht zu finden ist. Da wissen wir vor allem, was er getan hat, wann er das gemacht hat, aber wir wissen eigentlich nicht genau, was er fühlt oder so. Das ist etwas, was in diesem Film natürlich dazu erfunden wurde. Also ein Film von Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek hat, glaube ich, hat auch einige Filme gemacht, die ganz bekannt sind. Mein eigentlicher Lieblingsfilm, also den ich da jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich entdeckt habe, ist ein Film aus den 90er Jahren, das Jahr weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau, und der heißt The Emperor's Shadow, also der Schatten des Kaisers, und das ist auch eine Geschichte, die also Figuren aus dem Geschichtsbuch von Sima Qian aufnimmt, aber ein bisschen umbaut. Und zwar gibt es da den Kaiser, immer unseren Qin Shi Huang, den wir jetzt ja schon so langsam kennen. Bevor er Kaiser von China ist, natürlich in der Zeit, also noch König Zhang von Qin ist und eben den großen Traum hat, dieses Reich zu einen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv in allen Filmen und Stücken. Er hat immer diesen Traum, das ganze Reich zu einen. Aber ist halt noch ein Traum, weil eigentlich ist es ja noch nie geschehen in der Zeit, wo der Film spielt. Und in diesem Film Der Schatten des Kaisers ist sein, muss man sagen, die wichtigste zweite Figur in diesem Film ein Herr namens Gao Jianli, den man auch in den Geschichtsbüchern finden kann. Und Gao Jianli ist ein Musiker, der in das Qin spielen kann, also die chinesische Zither, die zufälligerweise genau gleich klingt wie die Dynastie Qin. Und ja, jeder dieser beiden Figuren hat sozusagen sein Qin, der Kaiser hat seine Idee vom großen Qin-Reich und der Musiker hat eben seine Musik. Und die Hoffnung vom König Zhang von Qin ist es, dass er eben den Herrn Gao Jianli dazu überreden kann, eine Hymne zu komponieren für seinen neuen großen Staat. Also er hätte gerne, dass der Musiker ihm dabei hilft, so sagt er im Film, die Herzen der Menschen zu einen, weil er als Kaiser oder eben als noch nicht ganz Kaiser hat mit seinen Gesetzen und mit seinen durch seine Gewalt eben die Macht, die Menschen mit Gewalt und mit dem Gesetz zu einen, aber er hat nicht die Macht, die Herzen der Menschen dadurch zu erreichen. Und er ist davon überzeugt, dass nur der Gao Jianli, der eben die Musik beherrscht, durch die Musik die Herzen der Menschen erreichen kann und die möchte er eigentlich auch einen, also nicht nur eben den Staat mit den Gesetzen und mit seinen Untertanen. Das wären jetzt drei Beispiele. Es gibt noch einige Beispiele, also ein sehr beliebtes Motiv im Film und auf der Bühne ist eben, das sind eben meistens diese Attentäterfiguren, auch Mo Yan, von ihm haben Sie wahrscheinlich auch das gehört, also der Literaturnobelpreis bekommen hat letztes Jahr. Auch Mo Yan hat ein Theaterstück geschrieben vor 2 Jahren, das heißt Unser Jin Ke, also Jin Ke wäre eben der berühmteste der Attentäter, wo eben das eben dauernd in Peking gespielt wird, also jetzt auch, glaube ich, in dieser Zeit im Volkskunsttheater, wo es eben auch wieder darum um dieses Motiv geht, dieses Attentäters, der eben versucht, den ersten Kaiser zu ermorden. Es gibt auch ganz lustige Filme und Theaterstücke, also wo eben eigentlich alles ganz, ganz, wo eben sich zum Beispiel Menschen in Terrakotta-Figuren verwandeln und Zeitreisen machen und also ganz, ganz lustige Motive gibt es auch. Und auch ein bisschen ältere Stücke, also aus den, ich glaube, das älteste, das ich jetzt gefunden habe, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, ist aus den 30er Jahren. Und was ich mich dann eigentlich gefragt habe, ist, warum dieser erste Kaiser so beliebt ist. Also warum gibt es so viele Stücke und Filme über den ersten Kaiser und was das vielleicht bedeuten kann. Und das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil es ist ja wahrscheinlich eine Sache von Filmen und von Theaterstücken, dass man die ein bisschen so auslegen kann, wie man möchte. Und ich glaube, einerseits ist es natürlich, ist er jetzt sicherlich eine ganz, 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 ganz wichtige Figur, mit dem sehr viele große China-Symbole verbunden sind, wie die große Mauer, die Terrakotta-Soldaten, also Motive, die wir jetzt ja, glaube ich, alle, also die sehr oft einfach mit China verbunden werden. Ja, andererseits kann man natürlich durch ihn einen sehr wichtigen Teil in der chinesischen Geschichte besprechen, also wie China eben geeint wurde vor 2000 Jahren, also etwas, was in der chinesischen Geschichte natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment war. Und drittens, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich geredet habe, muss mich im Fall aufhalten, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum der erste Kaiser heutzutage so aktuell ist oder auch in den letzten Jahren, weil dass er im 20. Jahrhundert, das wäre jetzt wieder ein Kapitel für sich, das man nochmal besprechen müsste, eine ganz, ganz eigene Rezeption erfahren hat. Weil im größten Teil der alten chinesischen Geschichtsbücher, von denen ich jetzt kein Spezialist bin, da gibt es andere hier, aber in den meisten alten Geschichtsbüchern wird der erste Kaiser als sehr, sehr negativ dargestellt. Eben als dieser erste Kaiser, oder der eben die Konfuzianer umgebracht hat, die Bücher verbrannt hat und als negative und sehr brutale Figur. Das fängt bei Sima Qian an, aber ist dann auch in anderen Geschichtsbüchern so. Aber im 20. Jahrhundert erfährt diese sehr negative Darstellung vom ersten Kaiser auf einmal eine große Änderung. Mao Zedong und schon vor ihm einige große Historiker fanden nämlich, dass es einige sehr, sehr gute Dinge an diesem ersten Kaiser gab. Er musste sich eigentlich vielleicht, wenn man das jetzt so lesen möchte, mit ähnlichen Fragen auseinandersetzen wie Sie. Er musste auch ein neues Reich gründen, er musste vielleicht auch also die Sprache irgendwie einen, also im 20. Jahrhundert wurden eigentlich auch sehr viele sprachliche Vereinheitlichungen auch gemacht. Und er musste eine neue Ordnung schaffen. Und das waren, glaube ich, so Ideen, die natürlich in dieser Zeit sehr aktuell waren. Also wie gründet man ein neues Reich und wie gründet man eine neue Ordnung und wie organisiert und regiert man diesen neuen Staat? Es gibt einige eben Quellen oder Zitate von Mao Zedong, in denen er eben auch Historiker darauf hinweist, dass sie diesen ersten Kaiser nicht allzu schlecht darstellen sollen. Weil er hat zwar einige schlimme Dinge gemacht, aber er hat auch eine Ordnung geschaffen, die eigentlich noch da ist, also um das jetzt ganz grob zu paraphrasieren. Und in einer gewissen Zeit findet man eben auch Quellen, dann vor allem in den 60er, 70er Jahren, wo eigentlich über Qin Shi Huang und über andere Figuren aus den Aufzeichnungen des Historikers oder aus dieser Zeit eigentlich über die Gegenwart diskutiert wird. Also zum Beispiel, es wird Lü Buwei erwähnt, es wird Li Si erwähnt, also alles Figuren aus dieser historischen Zeit, aber eigentlich wird über Mao Zedong, über Lin Biao und so weiter diskutiert. Sozusagen ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und ich habe eben vor kurzem auch einen Vortrag gehört von einem chinesischen Historiker, der gemeint hat, es kommt irgendwo das Wort vor zur Zeit, also von König Zheng von Qin, und das heißt einfach Mao Zedong. Also das ist sozusagen, man verwendet diesen Begriff, um aber eigentlich über Mao Zedong zu reden in einer gewissen Zeit. Also es kann der Fall sein, dass mit Qin Shi Huang eigentlich Mao Zedong gemeint ist. Und dadurch, um jetzt nochmal zu meinen Filmen zurückzukommen, bekommen die Qin Shi Huang-Darstellungen, also die Darstellungen des ersten Kaisers, natürlich nochmal eine andere Ebene. Weil vielleicht bedeuten sie auch ein bisschen zumindest, je nachdem, wie man es lesen möchte, Mao Zedong oder irgendetwas Politisches. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum zum Beispiel Zhang Yimou vorgeworfen wurde, er hat mit Hero einen Propagandafilm gemacht. Wenn man das sich so anschaut, dann denkt man, okay, es wird ihm vorgeworfen, er hat einen Propagandafilm gemacht, aber warum eigentlich? Und so, genau, das ist, glaube ich, eigentlich das, was ich dazu zu sagen hätte. Und ich glaube, vielleicht kann man eben mit diesen Informationen, die ich jetzt natürlich sehr, sehr schnell hier gegeben habe, ein bisschen verstehen, warum die Figuren eigentlich so aktuell sind und warum in diesen Filmen auch eigentlich eben nicht nur ein bisschen Geschichten erzählt werden, sondern vielleicht auch sehr, sehr interessante Themen, die mit chinesischer Geschichte und vielleicht auch Politik zu tun haben, behandelt werden.
Vielen Dank, Anna, für deinen Vortrag. Ich möchte jetzt die Diskussion eröffnen. Wir haben jetzt 20 Minuten bis um 18 Uhr und ich werde diese Diskussion moderieren und ich schlage vor, dass die Vortragenden einfach von ihrem Platz antworten, damit wir hier keine Zeit verlieren. Wer möchte gerne eine Frage stellen?
Ja, bitte. Ich möchte mal genau wissen, wie es mit dem Rad gewesen ist. Wie man das quasi von dem Bau kommt, ist gar klar, aber nach der Bearbeitung die Möglichkeiten
sind. Rebecca noch?
Ja. Also man hat Lackbäume angeritzt,
ja, der Lack ist
rausgelaufen, ja. Und man hat den Lack dann eben weiterverarbeitet. Mit dem Lack gewesen war es so, dass man natürlich erstmal einen Grund, einen Grundstoff gebraucht hat, um es da aufzutragen. Da hat man meistens Textilien genommen, also Hanffolie ganz oft verwendet. Und darauf hat man es dann aufgetragen, mehrere Schichten, die mussten immer zwischentrocknen. Das sind also teilweise so mehrere hundert Schichten, die man auftragen musste. Die mussten ein sehr, sehr langer Prozess. Und dann, nachdem es getrocknet war, hat man es dann gemalt. Und die vorher schon die Farben hatte, hast du in deiner Führung auch gesagt, man sieht es an den Keramikgefäßen, sind eben schwarz und rot, die dann auch übertragen werden, die man auf den Lackgefäßen findet. Also
das ist aber erst schon dicke Rotstücke oder irgendwas
so. Es gibt auch Holz, es gibt auch Holzkerne in den Lackgefäßen, aber vorwiegend sind Textilkerne eigentlich.
Weitere Fragen?
Ja, ich möchte gerne wissen, wie man die Armbrüste damals spannt. Im Mittelalter gab es verschiedene Vorrichtungen und das ist nicht so leicht zu machen, das ist wie ein Pfeil vorgespannt.
Ja, also die Armbrüste sind eigentlich nicht so vorschriftlich, wenn man mit dem Armbrüste aus den anderen Staaten der gleichen Zeit vergleicht. Das heißt, die Teamsoldaten haben die Armbrüste verwendet, die ohne ein Gehäuse haben. Und das heißt, Teile wurden von zwei Achsen gehalten, die dann die Funktionsfähigkeit von der Bewegung von den Teilen garantieren. Und diese Achsen sind direkt an den Holzrand angebracht. Und das heißt, die Zugkraft, diese enorme Zugkraft, wird direkt übersetzt auf den Achsen und dann von Achsen auf den Holz. Das heißt, wenn man Sehne aufspannt, dann zerspringt der Holzrand sehr leicht. Und dann in der gleichen Zeit, in der Zieh, zum Beispiel im Zentrum, haben wir schon Armbrust, Abzugsmechanismen schon im Gehäuse. Das heißt, die Zugkraft wird besser aufgenommen von den Gehäusen. Und die Armbrüste, jetzt halt war nicht sehr stark. Also mit dem kann man wahrscheinlich nicht sehr leicht schießen. Außerdem,
schießen. Ich hätte dann im Anschluss auch eine Frage. Das Abzugsmechanismus, das wir in der Vitrine zeigen, kommt aus einem Qin-Graben. Das hat schon dieses Gehäuse. Was würdest du dann sagen?
Ja, das ist sehr wenig. Es gibt nicht sehr viele. Es gibt schon. Aus der Qin-Zeit haben sie schon alle drei Typen schon gefunden. In einer relativ großen Gehäuse oder in einem sehr kompakten Gehäuse gibt es ja alle schon. Das stimmt schon, ja.
Man sagt auch, dass die Terrakotta-Armee mit ausgemusterten Waffen ausgestattet wurde, dass möglicherweise diese Mechanismen, die man bei den Terrakotta-Kriegern findet, die waren nicht wirklich Hightech zu diesem Zeitpunkt.
Aber das glaube ich, ja. Du meinst die Muster,
oder? Ausgemusterte Waffen, also die Waffen, die jetzt nicht mehr wirklich bei der Armee verwendet wurden, weil in den Gräbern findet man Mechanismen mit Gehäuse, weil natürlich auch die Frage, ob die Gräber richtig datiert sind, ob es nur die Handseite ist.
Das, wie kann man das belegen? Ne? Das, ja. Das war alles nur Spekulationen, natürlich. Das darf man alle, aber man weiß nur, dass die Abzugmechanismen aus dem Terrakotta-Armee-Gruppen sehr genau angepasst wurden. Also das heißt, die Teile wurden massenmäßig produziert, aber bei der Montage wurden sie nochmal reingeschnitten. Um damit die Teile wirklich sehr genau miteinander anzupassen. Also das, ich denke, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass man garantieren will, dass diese Teile funktionieren sollen. Also das ist auf jeden Fall einsatzfähig. Aber ob sie so gut waren, das weiß ich nicht. Also muss man durch Experimentär das beweisen.
Ja, eigentlich diese Verwaltung von diesem Einheitsreich. Das war bei der Ausstellung dieses eine Fundstück, dieses Metallplättchen mit dem Gedick. Gibt es da mehrere von in dieser Richtung?
Ja. Es gibt mehrere Gegenstände, die immer denselben Text tragen. Und diese Objekte, die haben immer etwas mit Messen zu tun. Also diese Täfelchen wurden vermutlich auch an irgendwelchen Messbechern oder Messeinheiten angebracht, aber diese Gegenstände sind nicht mehr erhalten geblieben. Diese Tafel hat Löcher an ihren Enden, die wurde an etwas befestigt. Aber hauptsächlich findet man diese in Schrift an Maßbechern aus Bronze oder an den Gewichten aus Bronze oder aus Terrakotta. Und solche Gewichte und Maßbecher hat man quer durch das Land gefunden, auch in Shandong, in Hebei. Und das ist wirklich sehr verbreitet. Es ist sehr erstaunlich, dass diese Reform tatsächlich so effizient war. Noch Fragen?
In der Ausstellung haben wir erfahren, dass der ganze Terrakotta-Armee, der Graf von Sichuan, 1974 gefunden wurde. Und ich habe mir gedacht, da Qin Shi Huang, als wir auch im Vortrag erfahren haben, als Parallele zum Symbol für Mao Zedong benutzt wurde, Mao hat 76 gestorben ist. Also 2 Jahre davor wurde der Graf gefunden vom Kaiser, der als Symbol für Mao funktioniert und dann 2 Jahre später stirbt der Mao als ein moderner Kaiser. Ist das vielleicht irgendwie in der modernen indischen Kultur als Zeichen gesehen oder sowas?
Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber wir haben selbst ja schon lange Seminare über dieses Thema gesprochen. Das ist eigentlich ganz interessant, ist das genau 2 Jahre, bevor man das als schon ziemlich alt bekannt hat. Oder weil man wusste damals schon, dass er in dieser Kampf war, gewohnt, was dann eigentlich in der Zeit gerade dieses Grab eigentlich.
Es ist schon unheimlich, aber in dieser Zeit, während der Kulturrevolution, wurden zahlreiche andere wichtige archäologische Funde gemacht. Warum eigentlich? Weil man sehr viel gebaut hat und eben diese Bauern, die gruben da auch einen Brunnen und Mawandui-Grab, glaube ich, das wurde auch so ähnlich von irgendwelchen Bauern gefunden. Und dann 1975 fand man Shulhudi-Grab mit dem Qin-Gesetzkodex, auch ganz zufällig. Das hängt schon zusammen, auch mit dieser Bautätigkeit. Was hier auch interessant ist, dass das natürlich auch Nachstoff für Verschwörungstheorien gegeben hat. Ja? Das ist ja ganz klar. Es gibt immer noch solche Geschichten, dass man sicher ist, dass Mao Zedong diese ganze Terrakotta-Armee machen ließ, weil ansonsten ist es überhaupt nicht vorstellbar, dass jemand vor 2000 Jahren sowas machen konnte. Das ist natürlich, also das kann nur jemand sagen, der überhaupt keine Ahnung von der materiellen Kultur hat und niemals eine Grabung besichtigt hat. Und das sind tatsächlich solche Leute, die sind auch relativ renommiert, aber sie kennen sich einfach wirklich damit überhaupt nicht aus. Es gibt keinen Grund zu behaupten, dass die Figuren im 20. Jahrhundert hergestellt werden würden. Außerdem hat man auch einige C14 und Thermolumineszenzproben in den Gruben gemacht, die auch auf das hohe Alter deutlich hinweisen. Ja. Noch?
Ja.
Zunächst zu der zweiten Frage. Frauengräber gibt es, ist besonders Gräber der Fürstinnen, gibt es, also Frauengräber gibt es natürlich auch sehr häufig, regelmäßig, aber es gibt auch Gräber von Fürstinnen. Im alten China, in der Zeit, also zur Frühlings- und Herbstperiode, Zhangzi-Zeit, hat man Fürstinnen auch neben den Fürsten bestattet. Ihre Gräber waren ähnlich gebaut. Sie haben normalerweise etwas weniger Grabbeigaben, weil sie etwas niedrigeren Status im Vergleich zu ihren Männern hatten, aber trotzdem, sie genossen schon einen sehr hohen Status, und eben diese Mawandui-Grab, das hier bereits erwähnt wurde, ist auch ein Grab der Fürsten von Dai aus der Han-Zeit. Das ist auch ein Frauengrab, unglaublich prachtvoll ausgestattet. Ja. Da gibt es schon genug. Bei dem ersten Kaiser, er hatte sicher so ein schwieriges Verhältnis zu den Frauen. Wir wissen überhaupt nichts von seiner Kaiserin. Man weiß, dass er zahlreiche Konkubinen hatte, und diejenigen von denen, die keine Kinder hatten, wurden getötet, und sie mussten dann das Grab begleiten. Also die wurden aber nicht in seinem Grab bestattet. Man behauptet, dass eine Gruppe von relativ großen Gräbern in nordöstlichen Ecke des inneren ummauerten Bezirks, dass dort 34 Gräber befinden, und das könnten die Gräber dieser Konkubinen sein. Ich habe aber keine anthropologischen Berichte dazu gesehen, vielleicht gibt es sie, ich habe sie nicht gefunden, die tatsächlich bestätigen würden, dass es Frauen sind. Ja? Und zu den Feierlichkeiten, zu dem rituellen Ablauf weiß man eigentlich kaum etwas. Man weiß tatsächlich, also bei Sima Qian wird es berichtet, dass die Frauen Zin Shihuan ins Grab begleiten sollten, und dass nachdem das Bau seines Grabs vollendet wurde, wurden die Handwerker, die Geheimnisse wussten, auch getötet. Ja, aber das sind nicht gerade Rituale, was man darunter versteht. Ja? Das war keine rituelle Tötung, sondern die wurden einfach aus einem ganz pragmatischen Grund getötet, damit sie es nicht weiter erzählen. Wir haben noch 5 Minuten, und ich glaube, so Zeit für noch eine Frage.
Ich möchte noch wissen, wie das Verhältnis ist zwischen Bogenschützen und Armbrustschützen, dass man sich das vorstellen kann, ob das viel mehr Armbrustschützen hat als Bogenschützen, oder noch viel mehr über die Grausheit. Es geht um die Armbrustschützen und die Feinbogenschützen.
Ja.
Kommen beide vor,
ja.
Und in welchem Verhältnis sie kommen?
Das weiß ich leider nicht. Also man hat festgestellt, einige Stellen, wo man dann keine Armbrust wahrscheinlich gefunden hat, aber trotzdem Beispiele gefunden hat, und dann waren zwei Bogenschützen und ein anderes Schützen verwenden ähnliche Teile. Deswegen ist es eigentlich schwer zu sagen. Außerdem von der Aufstellung der Soldaten kann man kaum unterscheiden, ob das ein anderes Schützen ist oder ein Bogenschütze. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Also was man vielleicht vermuten kann, das sind wahrscheinlich die Bögen sind überhaupt nicht mehr erhalten geblieben. Also das ist alles weg. Was man dann sagen könnte, eventuell haben die diese Bogenschützen, die konventionell chinesischen Bögen verwenden, keine Reflexbögen von den normalen Bögen verwendet. Bei den Reflexbögen wurden sehr häufig die Beine Teile, also Teile aus Knochen verwendet, die als Auflage auf dem Bögen befestigt wurden, damit der Zug erhöht werden. Und solche Knochenplätzchen kann man überhaupt nichts gefunden. Also das spricht dafür, dass die Soldaten die traditionellen chinesischen Bögen verwendet haben. Aber wie das Verhältnis ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, halt auch niemand das.
Genau, ich kenne auch nicht die Angaben über die Funde der Waffen in der Grube 2, zum Beispiel dort, wo wir tatsächlich diese Figuren in bestimmten Körperstellungen haben, die darauf hinweisen, dass sie Bogenschützen sind. Aber ich weiß nicht, was bei diesen Figuren genau gefunden wurde. Also jetzt haben wir dann diese Kartierung, die du auch gezeigt hast, wissen wir mindestens, wie die Waffen in der Grube 1 verteilt wurden. Ja? Und da sieht man auch, dass diese Krieger, bei denen man die Abzugsmechanismen gefunden hat, die zeichnen sich durch ihre Körperstellung überhaupt nicht besonders aus. Die sehen genauso aus wie andere Soldaten, die vielleicht andere Waffen benutzen. Also unsere Krieger sind auch, also mindestens einer ist ein Bogenschütze auch. Er hält seinen Bogen einfach in der Hand und macht keine besondere Stellung, sondern man weiß einfach daran, dass man bei ihm die Spitzen gefunden hat, dass er auch einen Bogen hatte. Ja. Ich glaube, wir sind soweit. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Einfach rausgenommen und ich konnte es nie wieder einstecken. Ich weiß nicht, meine Finger.
Das war spannend, Mascha. Ja, sehr. Ja. Yeah.